Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 11 bis 14.
Wir kommen jetzt zu Jesaja 12. Da finden wir ein Dankgebet der gläubigen Juden von diesem Drittel, der nach Sacharja 13, Vers 8 die große Drangsalszeit überleben wird. 2 Drittel werden umkommen, wenn Syrien mit allen seinen Verbündeten das Land überrennen und verwüsten wird. Joel 2. Und dieser Überrest wird dann dem Messias begegnen. Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen. Und dann heißt es in Jesaja 12, Vers 1. Und an jenem Tag, also in jener endzeitlichen Epoche, Beyom, wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Gott wird diesen Überrest durch die große Drangsal hindurchführen. In Sacharja 13, 8 steht, wie Gold wird Gott sie ins Feuer bringen und läutern. Und da kommen sie zur Bekehrung. Und es ist ja oft so, dass Menschen durch Nöte, durch göttliche Zucht zur Bekehrung kommen. Natürlich möchte Gott auch durch seine Güte und Freundlichkeit Menschen zur Bekehrung leiten. Und viele können das so bezeugen, dass sie durch Gottes Güte, durch die Erkenntnis seiner Liebe zum Glauben gekommen sind. Aber viele können auch davon zeugen, dass sie durch schwere Erlebnisse und durch Krankheit zum Glauben gekommen sind. Und so wird Gott diesen Drittel aus Israel durch die Not hindurchführen und dann werden sie so beten. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, meine Rettung. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. So werden sie beten. Und nun ein schönes Detail. Das Wort Heil heißt auf Hebräisch, es kommt hier 2-mal vor, heißt auf Hebräisch Yeshua. Ich habe das hier auf Hebräisch aufgeschrieben. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das Wort Yeshua, ja? Das hebräische Wort für Jesus. Und man sieht eben grafisch, der letzte Buchstabe, ganz links, ein H, das ist bei Yeshua noch angehängt. Sonst ist es genau gleich geschrieben wie der Name Jesus. Ja? Das heißt also, in dem Wort Yeshua ist versteckt der Name Jesus enthalten. Im Alten Testament hat Gott den Namen, den wirklichen Eigennamen des Messias nie verraten. Gott hat viele Zusatznamen. Ich habe 3 Vornamen, aber die meisten kennen nur einen. Und unser jüngster Sohn, der hat 4 bekommen. Wir haben am Schluss alles, was wir noch wussten, angehängt, oder? Ja, und so heißt im Alten Testament der Messias Immanuel, Gott mit uns. Wunderbarer Berater, starker Gott, Friedenfürst, Ewigvater, Friedensfürst und so weiter und so fort. Aber der Name Jesus wurde nie verraten. Und wir werden dann später sehen in Jesaja 49, da sagt der Messias, der Herr hat meines Namens Erwähnung von Mutterleib an gemacht. Und erst in Verbindung mit der Empfängnis von Maria hat Gott Maria gegenüber den Namen Jesus geoffenbart und auch Josef gegenüber in Matthäus 1. Aber ganz versteckt ist er eigentlich grafisch enthalten in dem Wort Heil. Und wenn man das nun so übertragen liest, siehe, Gott ist mein Jesus. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jah, das ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige. Yahweh ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Jesus geworden. Dann wie die Fleischwerdung Gottes. Wunderbar, nicht wahr? Mit dem Licht des Neuen Testaments. Und dann kommt Vers 3. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet sprechen an jenem Tag, wie der Bejom, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, machet unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan. Solches werde kund auf der ganzen Erde. Jauchze und jubele, Bewohnerin von Zion. Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Also im tausendjährigen Reich werden sie mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Im Judentum hat man diesen Vers so vorweggenommen. Es gibt ja die sieben Feste des Herrn in 3. Mose 23, vom Passa bis zum Laubhüttenfest, nicht wahr? Und die haben alle eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Nicht wahr? Das Passa, das Erstlingsfest, hat sich alles erfüllt im Zusammenhang mit dem Sterben des Herrn Jesus am Kreuz, als das wahre Passalam. Das Erstlingsfest, das war das Fest, das auf die Auferstehung hinwies, fiel genau auf den Tag nach dem Sabbat. Das war der Auferstehungstag. Und dann auch das Wochenfest oder Pfingstfest hat sich erfüllt, dann Apostelgeschichte 2, als die Gemeinde gegründet wurde und der Heilige Geist ausgegossen wurde. Es fiel genau mit Pfingsten zusammen. Und dann kommt im Jahreskalender eine lange Pause der Feste. Und das entspricht dieser langen Pause der Zeit der Gemeinde. Und dann kommt im Tischri, ersten Tischri, das Fest des Schofarhalles, des Posaunenhalls. Den ganzen Tag wird in der Synagoge das Schofarhorn geblasen und das hat als Symbol die endzeitliche Aufweckung Israels. Und dann kommt der Yom Kippur, wo das ganze Volk seine Schuld erkennt. Das erfüllt sich dann eben, wenn der Herr Jesus kommt und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, Sacharja 12, und sie werden über ihn wehklagen. Das wird dann die Erfüllung des Yom Kippur, des Versöhnungstages sein. Und dann kommt das letzte Fest, und zwar das fröhlichste, das Laubhüttenfest. Dreimal sagt die Tora, dass man sich freuen soll. Und sogar ausdrücklich, man soll sich nur freuen. Und so weist das Laubhüttenfest also auf die Endzeit hin, wenn Gott alles zur Vollendung führen wird mit Israel. Und darum hat man im Judentum Jesaja 12 angewendet auf das Laubhüttenfest. Und an jeden Tag des Festes ging jeweils ein Priester mit der Volksmenge vom Tempelplatz runter, diese Treppe, die man ja jetzt wieder ausgegraben hat, ansatzweise, die Treppe, die vom Tempelplatz runterführt bis zum Siloa-Teich. Da gingen sie runter bis zum Ritualbad Siloa und dort beim Ausgang des Hiskia-Tunnels, wo das Wasser von der Gihon-Quelle in die Stadt geführt worden war, dort hat er unter Jauchzen des Volkes ein goldenes Gefäß mit Wasser gefüllt und dann unter Jubel der Volksmenge ging der Priester wieder hinauf zum Tempelplatz, wurde dort mit silbernen Trompeten, Fanfaren empfangen und dann ging er zum Altar im inneren Vorhof und dort stand ein kleines Silbergefäß in einer Ecke des Altars, ein Gefäß, das unten einen Schlitz hatte. Und da leerte er das Wasser aus dem Siloa-Teich oben rein und das floss dann unten wieder heraus. Jeden Tag hat man dieses Wasserschöpfen gemacht. Und zwar eben abgeleitet von hier, Vers 3, und mit Wonne, also mit Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Sha'av heißt schöpfen. Und darum nennt man dieses dieses Element des Laubhüttenfestes, das Shoevah, das Schöpfritual. Und übrigens steht ja in der Mehrzahl, aus den Quellen des Heils. Es war eben so, das hauptsächliche Wasser kam aus der Gihon-Quelle, aber es gab noch eine zweite Quelle dort unten in den, bei Siloa, und so haben sie effektiv Wasser aus den Quellen des Heils geschöpft. Und nun müssen wir uns vorstellen, wir sind in den 30er Jahren in Jerusalem, im zweiten Tempel, Hunderttausende von Leuten sind da, und da wird wieder mit Freuden dieses Shoevah-Ritual durchgeführt. Also Ritual tönt ein bisschen komisch, man kann ein anderes, besseres Wort verwenden. Also dieses, ja, diese Shoevah-Tradition, kann man sagen, durchgeführt. Und plötzlich hört man die laute Stimme eines Mannes. Es muss eine laute Stimme gewesen sein, denn dieser Mann hat an anderen Orten vor Zehntausenden von Leuten sprechen können. So wie Whitfield, ja? Der hat ja auch ohne Verstärker vor Zehntausenden sprechen können. Ein Mann ruft mit lauter Stimme, Johannes 7. Und in Johannes 7 geht es ja um das Laubhüttenfest, nicht wahr? Und da steht doch tatsächlich Folgendes. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, das war der siebte Tag des Laubhüttenfestes, der achte wird erst beschrieben in Kapitel 8. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus, Yeshua auf Hebräisch, ja, und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich war wie das Gefäß, und Menschen, ihr Körper wird ja verglichen in der Bibel mit Gefäßen, 2. Korinther 4 zum Beispiel. Das Wasser wurde oben reingegossen und dann kam es unten raus. Und der Jesus sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Er gibt dieses Wasser aus den Quellen des Heils. Wenn man sich bekehrt, bekommt man den Heiligen Geist. Nicht wahr? Vers 39, da erklärt Johannes, dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber am Pfingsten sollte es dann geschehen. Und so sagt der Jesus, wer also kommt und trinkt, den Heiligen Geist bekommt, durch den Glauben an ihn, von dem werden dann Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Wasser, das unten rauskam aus diesem Gefäß. Ja, auch in Offenbarung 7 haben wir nochmals eine Anspielung auf dieses Fest. Dort sind wir gerade am Anfang des tausendjährigen Reiches, die unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, die sich bekehrt haben wird, die sich in der Drangsal bekehren wird, weil sie vorher noch nicht das Evangelium gehört hatten, vor der Entrückung, können die sich noch bekehren in der Drangsal, in der Zeit nach der Entrückung. Aber dann wird dort beschrieben, in Offenbarung 7, ab Vers 10, diese unzählbare Schar kommt mit Palmen zum Tempel. Und das hat man eben auch immer gemacht. Jeden Tag im Laubhüttenfest kamen alle Leute mit dem Palmenwedel. Und am Schluss heißt es in Offenbarung 7 von dieser unzählbaren Schar, ganz etwas Schönes. Und man überliest das leider so schnell. Dabei sind das Perlen. Ich war in Vers 15 steht, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist dann der Hesekiel-Tempel in der Endzeit in Jerusalem. Und in Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Also genau da wird gesagt, das Lamm wird sie leiten und führen zu Quellen, wieder in Mehrzahl, nicht zur Quelle, zu Quellen des Wassers des Lebens. Wie der Priester, der die Volksmenge nach Siloa führt und wieder hinauf. Ja, und dann haben wir eben im letzten Vers die Bemerkung, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Der Heilige Israels ist ein Name Gottes, typisch für Jesaja. Er kommt fast gleich oft vor im ersten Teil von Jesaja, bis Kapitel 39 und im zweiten Teil von Jesaja, 40 bis zum Schluss. Und es ist auch schön, die liberalen Theologen sagen, das seien verschiedene Schreiber. Aber es ist gerade so schön verteilt, ja? In der ersten Hälfte ist der typische Name der Heilige Israels und in der zweiten Hälfte. Gott selber, und zwar der Mensch gewordene Gott, Jesus, wird in Israel sein als König, als der Mann aus dem Stumpfe Isais und herrschen. Und jetzt kommt Jesaja 13. Ein neuer Teil. Nachdem Gott also in den ersten 12 Kapiteln besonders das jüdische Volk und die Stadt Jerusalem im Zentrum hatte, wird jetzt der Blick gerichtet auf die Völker rund um Israel herum. Und das Ganze beginnt mit Ausspruch über Babel, welchen Jesaja, der Sohn Amoz, geschaut hat. Im Skript kann man sehen, Prophetie über Babel. Hebräisch steht hier Babel. Dieses Wort Babel, Deutsch Babel, bezeichnet die Stadt Babel. Und die griechische Form für Babel ist Babylon. Ich weiß, manchmal hat man ein bisschen Verwirrung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Babel und Babylon? Gar kein Unterschied. Babel ist einfach Hebräisch, Babylon ist Griechisch. Und wichtig ist aber, beides kann bezeichnen sowohl die Stadt Babel, Babylon, im Südirak, oder das Land darum herum, das Land Shinear. Und auf Deutsch gibt es da eine Möglichkeit, das Land eindeutig zu bezeichnen, Babylonien. Aber wenn man in der Bibel liest, im Alten Testament hat man immer nur Babel im Grundtext. Und da muss der Leser entscheiden, ist jetzt gemeint die Stadt Babel, Babylon, oder das Land Babel, Babylon, Babylonien. Aber manchmal ist das eben in den Übersetzungen schon entschieden. Und das macht es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn man das weiß, kann man eben selber lesen und schauen, ist das wirklich die Stadt oder ist das eher das Land, das hier gemeint ist. Und nun ist ja wichtig, Babylon war ja die Wiege der Menschheit. Da war ja die Urgesellschaft nach der Sintflut beieinander. Und durch die Sprachenverwirrung wurde diese Urgesellschaft aufgesplittert und sie verteilten sich dann über die 5 Kontinente. Japhetiten gingen nach Europa, Hamiten nach Afrika und auch dann gab es die Ausbreitung in Asien bis dann hinüber in die neue Welt nach Amerika und auch natürlich bis nach Australien. Aber man kann sagen, Babylonien ist die Wiege der Menschheit. Und das erklärt, warum eben die Prophetie mit Babylonien beginnt. Es geht jetzt um die Völker der Welt, aber der Prophet beginnt mit Babylon, der Wiege der Menschheit. Er hebt ein Panier auf kahlem Berge, ruft ihnen zu mit lauter Stimme, schwingt die Hand, dass sie einziehen in die Tore der Edlen. Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorn, meine Stolzfrohlockenden. Horch, ein Getümmel auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, ein Getöse von Königreichen, versammelte Nationen. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer her, aus fernem Lande gekommene, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zu verderben. Jetzt kann man in den meisten Bibelkommentaren lesen, das bezieht sich auf die Eroberung Babylons durch die Meder und Perser im Jahr 539 vor Christus. Das war das Ende der babylonischen Gefangenschaft. Und dann habe sich alles erfüllt. Auch zum Beispiel Vers 19. Und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott. Es wird in Ewigkeit nicht bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu Geschlecht. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden dort nicht lagern lassen. Das sei erfüllt. Ja, und was ist dann mit Al-Hilla? Das ist eine Stadt gerade neben den Ruinen des alten Babylon, 215.000 Einwohner etwa. Das Gebiet war besiedelt und bewohnt durch alle Jahrhunderte hindurch. Das hat sich nie ereignet. Und wir werden gleich sehen, auch in der Parallelstelle Jeremia 50, 51, da geht es nicht nur um die Stadt, sondern geht es ganz ausdrücklich im Text ersichtlich um das Land, das so verwüstet wird, dass es in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden könnte. Aber der Südirak ist bewohnt bis heute. Das hat sich nicht damals erfüllt. Ich habe gesagt, Jesaja 21, das hat sich erfüllt. Wo es geht um Meder und Perser, die Babylon erobern werden. Aber damals wurde Babylon nicht einmal zerstört. Das war nur so ein kleiner Putsch. König Belsazar wurde durch einen Schwertstreich nach seiner letzten Party beseitigt. Und die Perser haben die Stadt übernommen. Die Priesterschaft von Babylon hat die Toren geöffnet. Die waren verbündet. Die Perser zogen ein und davor waren nur wenige Kriege gegen die babylonische Armee und schon hatten die das ganze Reich in der Tasche. So einfach geht es mit Leuten, die gerne Partys feiern. Ja, das meine ich echt so. Die werden zu Leichtgewichten. Im wahren Sinn des Wortes, zu leicht erfunden, sagt Daniel zu Belsazar in Daniel 6. Aber worauf bezieht sich das? Nun, wir machen dunkel. Es geht um den Untergang Babyloniens. Gemäß Jesaja 13 bis 14, geschrieben um 740 vor Christus, und Jeremia 50 bis 51, die Parallelstelle, geschrieben um 582 vor Christus. Ich habe bereits erklärt, Babel wird in Vers 1 erwähnt. Das könnte bedeuten die Stadt oder das Land. Und wir werden gleich sehen, es geht effektiv um das Land, das hier im Fokus der Prophetie steht. Nun, da müssen wir wissen, was bedeutet denn Babylonien? Das Kerngebiet Babylonien war im Altertum der Südirak, das Land Shinear, bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. Interessant ist, dass, wie wir hier auf dieser modernen Karte sehen, könnte man den Fokus ein bisschen schärfer stellen. Ist doch schöner so, oder? Also Babylonien entspricht heute eigentlich genau dem Gebiet der Schiiten im Irak. Das ist echt verpannt. Sieht man da orange, das ist das Schiitengebiet. Die Bibel spricht über Assyrien. Und das war eben das Kerngebiet, das sich im heutigen Nordirak, nördlich von Bagdad, befindet. Und wenn wir das vergleichen, haben wir da das Gebiet hier im Norden, das zusammenfällt mit dem Gebiet, mit dem Land der Sunniten. Das fällt zusammen mit dem absoluten Kerngebiet von Assyrien. Aber daneben gibt es noch etwas, ja? Blau. Das ist Medien. Ein Teil von Medien, das dann weitergegangen ist in der Antike bis in den Iran hinein. Das ist das heutige Kurdistan. Und die Kurden sind ja stolz darauf, sie sagen, wir sind die Nachkommen der alten Meder. Ja, das alles spielt in der Bibel eine Rolle. Die Meder, Assyrien, Babylonien. Ein paar Gedanken noch zur Bedeutung Babyloniens. Das wissen wir alle, der Irak hatte sich im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert als Bedrohung für die Sicherheit der Welt und ganz besonders als Bedrohung für die Sicherheit Israels herausgestellt. Ganz speziell im Zusammenhang mit Saddam Hussein. Aber dieses Gebiet ist eben, wie wir wissen, die Wiege der Zivilisation und gleichzeitig auch das Ursprungsland Israels. Denn von dort her kam ja Abraham aus Ur im Land der Chaldäer. Das ist das gleiche wie Shinear, Babylonien. Ja, nach dem Turmbau von Babel wurde die erste Zivilisation danach aufgebaut in Sumerien. Das ist das Gebiet von Shinear, Babylonien. Hier die Zikkurat und die Königsgräber von Ur. Die Zikkurat, das war der Stufenturm zur Zeit von Abraham in Ur. Ja, also Babylonien ist die Wiege der Zivilisation mit dem Turmbau von Babel. Von hier kommen die Völker der Welt her. Und eben im Jahr 2111 vor Christus, nach strenger biblischer Chronologie, wurde Abraham da in Babylonien in Ur geboren. Der Stammvater des Volkes Israel kam von daher. Aber er musste auswandern. Er hat sich von der Götzenverehrung abgewendet und hat sich bekehrt zu dem einen wahren Gott. Und seine Nachkommen sollten im Land Kanaan wohnen und dort inmitten der Völker ein Zeugnis sein für den einen wahren Gott. Und darum durfte David, König David, im Jahr 1049 vor Christus Jerusalem zur Hauptstadt der Juden erheben. Das sollte das Zeugnis sein, ganz besonders für den einen Gott. Und darum baute er dort, das heißt dann, er hat es vorbereitet und sein Sohn hat dann den ersten Tempel aus Stein auf dem Berg Zion gebaut. Israel durfte nur einen Tempel haben als Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Heiden von alters her haben immer viele Tempel, weil sie an viele Götter glauben. Aber später kam die babylonische Gefangenschaft, weil die Nachkommen Abrahams sich von dem einen Gott abgewendet und den zahlreichen falschen Göttern der Nationen zugewendet hatten. Und so haben die Propheten vorausgesagt, wenn ihr von dem wahren Gott abfällt, wird das schwere Konsequenzen haben. Als Antwort auf diesen Götzendienst werdet ihr wieder zurückkehren nach Babylonien, ins Land der Götzen, da wo Abraham, euer Vater, herkam. Mose hatte schon in seiner Abschiedsrede am Ende der Wüstenwanderung, 1566 vor Christus, in 5. Mose 28, 36 gesagt, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Das hat sich erfüllt in der Wegführung nach Babylon. Im Jahr 609 fiel das assyrische Weltreich und Babylon war Nummer 1 der Welt. Bis Babylon selbst fiel, exakt 70 Jahre später. Und in dieser Zeit, nämlich von 606 bis 539, kamen die Juden in die Gefangenschaft nach Babylon. Da schließt sich der Kreis. Abraham ging aus Babylon weg, aber er verließ die Götzen, um dem wahren Gott zu dienen. Die Nachkommen fielen von dem einen Gott ab und dienten den Götzen und so kamen sie zurück nach Babylon. In Jeremia 25, 11 wird über diese 70 Jahre Babels gesprochen und diese Nationen rund um Israel her werden dem König von Babylonien dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babylonien und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Wir sehen, Babylon hat alle Völker rund um Israel erobert. Und hier wird nicht gesagt, nirgends wird das gesagt, die Juden würden exakt 70 Jahre in Babel sein. Aber die Zeit Babels dauert 70 Jahre. Und so war es. Exakt. Nun, in den Jahren 606 bis 586 vor Christus haben die Babylonier den Judenstaat in Israel zerstört. Sie haben Jerusalem und den Salomonischen Tempel in Staub und Asche gelegt. Und so kamen die Juden nach Babylon. Ein Volk, das dem einen wahren Gott den Rücken kehrte, brauchte auch nicht mehr das Symbol für den einen Gott. Und darum ging der Salomo-Tempel unter. Hier sieht man noch Spuren, die man in den Ausgrabungen in Jerusalem gefunden hat, von diesem Krieg der Babylonier gegen Jerusalem. Babylon war in der Höhe seiner Herrlichkeit. Jerusalem, die Stadt Gottes am Boden. Damals wurde Psalm 137 gedichtet, als die Juden zwischen Euphrat und Tigris waren. An den Flüssen Babyloniens saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. des Tempelberges. Und wie gesagt, im Jahr 539 vor Christus haben die Perser und Meder in wenigen Schlachten das babylonische Reich erobert, Stadt Babylon durch einen Putsch erobert, das habe ich alles schon erklärt. Und dann gab Kyros, der König von Persien, den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder nach Hause gehen und den Tempel aufbauen. Esra 1, da gingen Zehntausende zurück. Wenn man die Männer und Frauen und Kinder rechnet, waren das etwa 200.000, die aus dem Irak, heutigen Irak, heimkehrten. Sie bauten den zweiten Tempel auf der Spur des ersten. Und sie wussten aus den Schriften des Alten Testaments, wir sind hier im Land und warten nun, bis der Messias kommt. Denn der würde nicht in Babylon geboren werden, sondern in Bethlehem, ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. Aber viele reiche Juden blieben in Babylonien, hatten schöne Häuser, wollten nicht mehr heim. So wie viele New Yorker Juden, ja, die haben auch schöne Häuser. Oder wenigstens teure. Und man wusste ja aus den Schriften von Daniel 9, dass der Messias kommen wird und wusste sogar wann. Konnte das berechnen bis auf das erste Jahrhundert nach Christi Geburt, gemäß unserer Rechnung. Und so wurde schließlich der Herr Jesus um die Zeitenwende in Bethlehem geboren. Er erfüllte über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament und er wurde im Jahr 32 nach Christus vor den Stadtmauern Jerusalems auf Golgatha gekreuzigt, verworfen von der Masse seines Volkes. Aber das hatten die Propheten alles vorausgesagt. Wir werden das in Jesaja noch sehr ausführlich sehen. Und dann kam es eben zu den Konsequenzen der Verwerfung. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem, den Tempel und in der Folge auch noch den jüdischen Staat. Das hatte Mose vorausgesagt in 3. Mose 26, 31. Gott spricht, und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde zum anderen Ende der Erde. Und das erfüllte sich erst ab dem Jahr 70. Darum gab es Juden auf allen 5 Kontinenten. Übrigens, wir hatten dort gelesen, Vers 36. Der Herr wird dich und den König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Das war die Zeit der Wegführung nach Babylon. Und damals hatten sie einen eigenen König. Aber im Jahr 70 hatten sie keinen König mehr. Und wurden über die ganze Welt zerstreut. Als die Römer in brutalen Kriegen im Jahr 70 und noch einmal im Jahr 135 nach Christus Jerusalem dem Erdboden gleich machten, da flohen mehr als 1 Million Juden nach Babylonien. Weil das ein Gebiet war außerhalb des Römischen Reiches. Und so konnten sie der weiteren Rache der Römer entgehen. Und deshalb wurde dann Babylonien in den folgenden Jahrhunderten das Zentrum des Weltjudentums. Die größten Rabbiner waren im heutigen Irak, also in Babylonien. Und darum nennt man auch das wichtigste theologische Werk des Judentums den babylonischen Talmud, wovon man hier eine Seite sieht. Erstmal Sechet Midot, das Traktat über den Tempel. Wie erging es den Juden in Babylon? Im Jahr 581 nach Christus gab es Judenverfolgung in Babylonien und Persien. 634 kam es zur islamischen Eroberung Babyloniens. Kurz nach dem Tod von Muhammad kamen die Muslime aus Saudi-Arabien, haben alles erobert. Auch Babylonien. 850, schwere Steuerbelastung, Einschränkung der Wohnfreiheit, Zwang zum Tragen eines gelben Zeichens an den Kleidern. Im Jahr 1000, schwere Unterdrückung, Strafsteuern. 1333, Zerstörung der Synagogen in Bagdad, viel Eigentum entwendet. Und in der Zeit der Türkenherrschaft über den Nahen Osten, 1750 bis 1830, da kam es in Babylonien zu schweren antijüdischen Maßnahmen. Und so flohen viele Juden weiter nach Persien und bis nach Indien. Und jetzt machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Im Ersten Weltkrieg, da haben die Alliierten, oder wie man sie nennt, die Entente-Mächte, das war speziell Frankreich und England, die haben das Osmanische Reich der Türken, das den ganzen Nahen Osten beherrschte, zusammengeschlagen. Und dann haben sie König Faisal den Ersten als Unterkönig unter englischer Herrschaft eingesetzt. Das ist der Faisal. Das war die Zeit, in der es noch 150.000 Juden im Irak gab. 1932 wurde der Irak gegründet. Keine lange Geschichte, ja? Also die können nicht von Rütli, Schwur und so erzählen, ja, wie wir im Jahr 1291. 1932 wurde der Irak gegründet und wurde so unabhängig von England. 1933 bis 1939 war Rezi der Erste an der Macht. Ein übler Mann. Ja, GH, das ist die Umschrift für Rein im Arabischen. Darum sagt man nicht, der ehemalige UNO-Generalsekretär Butterus, der hieß eben nicht Butterus Ghali, sondern Butterus Raili. Da unten. Also Rezi der Erste. In dieser Zeit wurde Hitler populär im Irak. Und so kam es am 1. Juni 1941 zu einer Judenverfolgung und zu einem Massaker an den Juden in Bagdad. Man gründete eine zionistische Fluchtorganisation, die sollte helfen, dass alle irakischen Juden aus dem Land hinausgehen könnten. In der gleichen Zeit kam es in Nazi-Europa zur Vernichtung von 6,5 Millionen Juden. Man sieht diese Dramatik der Ereignisse. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar gerade weil die zivilisierte Welt unter Schock war, als man die Konzentrationslager öffnete, kam es am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels. Ben-Gurion verkündigte übers Radio: Hier, Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und tatsächlich, Gott sagt in Hesekiel 36, 24: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Aber am 15. Mai 1948, in der Nacht von diesem Freitag auf den Schabbat, griff der Irak Israel an, um den Staat zu vernichten. Und zwar zusammen mit Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen wurde der Vernichtungskrieg eröffnet. Stell dir vor, wir sind gerade in der Zeit nach Nazi-Deutschland, nach Nazi-Europa. Aber nach einem Jahr überlebte Israel mit viel Verlusten und ging mit Landgewinn als Sieger hervor. Wir sehen also, der Herr Jesus kam ein erstes Mal vor 2000 Jahren und dann wurden die Juden zerstreut. Aber in der Endzeit soll der Messias ein zweites Mal kommen. Und in dieser Zeit, sagt die Bibel, sollen die Juden heimkehren, was seit 1882 geschieht. Und in der Zwischenzeit soll das Evangelium allen Nationen der Welt gepredigt werden, was bis heute nun geschehen ist. Es gibt keine Nation, die nicht erreicht worden wäre mit dem Evangelium. Nicht alle Völker, nicht alle Stämme, aber alle Nationen. So steht es in Matthäus 24. Und dann, wenn der Herr Jesus aber wiederkommt, wird er das tausendjährige messianische Reich aufrichten. Das müssen wir einfach wieder mal als Wiederholung vor Augen haben, um das Weitere zu verstehen. Die Endzeit ist also eine Periode von bereits über 128 Jahren, gemessen an der Rückkehr der Juden als grundsätzliches Kennzeichen des Endes. Und die Propheten haben viele Ereignisse vorausgesagt, nachweislich über 160, die sich schon erfüllt haben in dieser Zeit, seit 1882 bis heute. Und wenn wir nur Jesaja 13, 14 nehmen und Jeremia 50, 51, die Parallelstelle, dann können wir folgendes Bild von dieser Endzeit zeichnen. Die Juden kehren zurück in das Land der Väter. Sie werden fliehen aus Babylonien. Geschehen von 1941 bis 1950. Aber die Bibel sagt, sie werden auch ausziehen, offiziell. Das Geschehen von 1950 bis 1952. Und dann kam es wieder zur Flucht der Juden von 1992 bis 1991. Und dann waren fast alle draußen. Aber diese Stellen sprechen davon, dass es zu einer Zertrümmerung des Landes Babylonien kommen würde, was im Golfkrieg 1991 geschehen ist. Aber der Text sagt noch mehr. Es wird auch zu einer Eroberung des Landes Babylonien kommen. Das ist im Jahr 2003 geschehen. Aber es gibt immer noch mehr. Der Text spricht, es wird eine endgültige Verwüstung des Landes Babylonien geben und dann das Friedensreich des Messias. Und jetzt machen wir eine halbe Stunde wohlverdiente Pause und dann gehen wir so Punkt für Punkt durch und auch durch Jesaja 13, 14. Wir sind stehen geblieben bei einer Kurzübersicht der Endzeitereignisse nach Jeremia 50 bis 51 und Jesaja 13 bis 14. Und jetzt wollen wir zusammen die erfüllten Prophezeiungen anschauen im Zusammenhang mit der Prophetie über Babylonien. In Jesaja 14, 1, Kapitel 13 und 14 gehören ja zusammen, finden wir eine Prophetie über Israel. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch erwählen und wird sie in ihr Land einsetzen. Also hier wird gesagt, dass diese Ereignisse um Babylonien im Zusammenhang steht mit der Rückkehr der Juden. Jeremia 50,5 in der Parallelstelle. Sie werden nach Zion fragen, indem ihr Angesicht dahin gerichtet ist. Die weiteren Verse in Jesaja 14,1 machen deutlich, es geht hier nicht um die Rückkehr, damals unter Zerubabel, sondern es geht um die Rückkehr in der Endzeit für das Friedensreich. Nun, die jüdische Einwanderung, die Rückkehr aus aller Welt, das ist Prophetie 1, P1 hier genannt, hat sich so erfüllt ab 1882 bis heute. Das habe ich schon erklärt. Prophetie 2, Flucht der Juden aus dem Irak. In Jeremia 50,8 sagt Gott zu den Juden, flieht aus Babylonien hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. 51,6 in Jeremia, flieht aus Babylonien hinaus und rettet an jeder sein Leben. Werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit, denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Ich habe schon erklärt, wie die Juden also begonnen haben, aus dem Irak zu fliehen ab 1941. Zu Tausenden. Jetzt kann man hier auch wieder schön beweisen, das ist nicht die Rückkehr unter Zerubabel im Jahr 538 vor Christus. Weil dort mussten sie nicht fliehen, sondern die konnten durch das Edikt von König Kyros, Esra 1, offiziell heimkehren. Und damals war zuerst die Eroberung Babyloniens und dann konnten die Juden ausziehen. Aber hier wird gesagt, sie sollen fliehen aus Babylonien, denn danach wird eine Katastrophe kommen über Babylonien. Und da kann man ganz klar beweisen, das stimmt nicht, wenn jemand behauptet, das hätte sich damals erfüllt. Damit ist etwas anderes gemeint, aber so hat sich's genau in unserer Zeit erfüllt. Hier diese Bilder zeigen eine Sommernacht 1947. 50 Juden werden hier außerhalb von Bagdad auf einem Feld eingesammelt und werden geheim ausgeflogen nach damals noch Palästina. Und dann kam das Flugzeug wieder zurück und holte die nächste Ladung. Und so ging das hin und her. Also eine ganz dramatische Zeit. Viele Juden sind aber auch ohne Flugzeug über Shatt el-Arab nach Persien geflohen und von dort nach damals Palästina. P3, Auszug aus Babylonien. Nicht wahr? In Jeremia 50,8 heißt es nur in der ersten poetischen Verszeile, flieht. Aber in der zweiten heißt es, zieht aus dem Land der Chaldäer aus. So wie auch in Jesaja 48,20, zieht aus Babylonien aus. Nun, wie war das in der Erfüllung? Die Juden flohen während Jahren, zu Tausenden, wie gesagt. Und dann kam das Purimfest, 2. März 1950. Und die Juden sind da tagsüber in der Synagoge, feiern das Fest der Befreiung, nicht wahr? Und dann kommt die Botschaft in die Synagogen hinein: Die irakische Regierung erlaubt uns, offiziell auszuziehen aus dem Irak. Taufik Suwedi sagte, Juden dürfen ausreisen, aber sie müssen auf die Staatsbürgerschaft des Iraks verzichten, werden staatenlos. Er dachte, da werden 7.000 bis 10.000 gehen und dann haben wir endgültig Ruhe von dieser Judenflucht. 95% der Juden wollen ausreisen und nehmen in Kauf, dass sie alles, ihr Hab und Gut, also ihre Häuser, nur für 10% des Wertes verkaufen dürfen. Aber hier sieht man ein historisches Bild. Das sind Juden vor einer Synagoge in Bagdad, zu der Zeit, als dieses Ausreisegesetz veröffentlicht wurde. Aber das Ganze hat einen Haken. Das Emigrationsgesetz sollte gültig sein bis 9. März 1951. In dieser Zeit sollten 104.000 Juden ausgeflogen werden. Aber der Staat Israel, der damals ja gerade aus dem Vernichtungskrieg 48-49 herausgekommen war, hatte nur ganz wenige Flugzeuge. Man wusste nicht, wie man das bewerkstelligen sollte. Und dann kam etwas völlig Unerwartetes. Umsturz im Irak. Ausgerechnet in dieser Zeit, wo sie jetzt ausziehen dürfen. September 1950. Die Regierung Suwedi, die die Erlaubnis gegeben hatte, wird gestürzt. Und es kommt zur Machtergreifung durch den bekannten Judenhassen Said Nuri. Wir wissen nun im Nachhinein, er hatte einen geheimen Plan. Er wollte Konzentrationslager in der irakischen Wüste errichten und die Juden vernichten. Kurz vor dem 9. März 1951, das war ja das Stichdatum, bis dahin sollten sie ausgereist sein, da waren noch Zehntausende von Juden, die warteten mit bereits verlorener Staatsbürgerschaft immer noch auf die Ausreise. Dann kam der 10. März 1951, die Ausreise geht weiter. Niemand wusste warum, aber man konnte weitergehen. Aber ab diesem Zeitpunkt wurde alles Hab und Gut konfisziert. Und heute wissen wir, Said Nuri hatte ein sadistisches Ziel. Er wollte damit den jungen Staat Israel wirtschaftlich zum Zusammenbruch führen, indem eben so Zehntausende von völlig mittellosen Juden aufgenommen werden müssten. Aber man hat die aufgenommen und der Staat Israel ist nicht zusammengeklappt. All diese dramatischen Dinge werden beschrieben in dem Buch Operation Babylon von Shlomo Hillel. Das war ein irakischer Jude, 1923 in Bagdad geboren. Die Familie Hillel war schon seit Nebukadnezar in Babylonien. Aber 1934 als Junge wanderte er selber aus nach damals Palästina. 1946 bis 1952 war er als führender Geheimdienstagent tätig in der Rettung der irakischen Juden. Also es ist sagenhaft, was da in dem Buch steht. Aber kein Bezug zur biblischen Prophetie, ja? Das machen wir jetzt. Aber da hat man die Fakten, was da geschehen ist. Nach dieser Arbeit wurde er Politiker in Israel, war mehrfach Minister, 1984 sogar Präsident der Knesset, und er war auch auf Besuch bei George Bush Senior, also Papa Bush, und hatte ihm damals sein Buch Operation Babylon geschenkt. Nun lesen wir in Jeremia 51, 45. Zieht aus ihm hinaus, aus dem Land Babylonien, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land, Herrscher folgt auf Herrscher. Jedes Wort hat sich erfüllt, aber nur in unserer Zeit, nicht irgendwann früher. Also Gott sagt hier zu seinem Volk, zieht aus ihm hinaus. Nun, dann ist für uns klar, aha, also dieser Vers bezieht sich auf die Zeit, wo die Juden offiziell ausziehen können, nicht wahr? Nicht flieht, sondern zieht aus. Aha, das muss ich also irgendwie auf die Zeit von 1950 bis 1952 beziehen. Nun, hier wird gesprochen von einem Jahr und im Jahr danach. Dann habe ich damals, als ich das so erforscht habe, habe ich genau nachgeschaut, wie stand das mit den jüdischen Jahren damals. Ich war, der jüdische Kalender verschiebt sich ja jedes Jahr ein bisschen gegenüber unserem Kalender. Und dann kann man so eruieren. 24. September 1949 war das Neujahr, das jüdische Neujahr. Das ging bis 11. September 1950. Und genau in diesem Jahr kam die gute Nachricht, ihr könnt gehen. Ich war am Purimfest in diesem Jahr. Und dann kam das nächste jüdische Jahr mit Rosh Hashanah, 12. September 50 bis 30. August 51. Das war das Jahr, in dem der Umsturz kam und die Botschaft sich im ganzen Irak unter den Juden verbreitete, wir können nicht mehr ausziehen, Said Nuri ist an die Macht gekommen. Im September 50 fand eben der Umsturz statt. Nuri anstelle von Suwaidi folgte als Herrscher auf diesen Herrscher. 1951 konnte die irakische Geheimpolizei diese jüdische Untergrundorganisation, mit der Shlomo Hillel zusammenarbeitete, aufdecken und brutal blutig zusammenschlagen. Nun schauen wir uns das an. Der Text sagt, die Juden sollen ausziehen, und zwar bevor eine Katastrophe über den Irak kommt. Das ist für uns Prophetie 4. Rettung vor der Katastrophe über Babylonien. Zieht aus ihm hinaus, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Also noch vor dem Golfkrieg 1, 1991, und 2, 2003, und noch vor der endgültigen Vernichtung. Nicht wahr? Der Vers sagt, werdet nicht vertilgt wegen seiner Babylons Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Nun, Prophetie 5. Schlimme Nachricht im Land. Der Text sagt, und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Ja, plötzlich kam eben diese Nachricht. Wir können nicht mehr ausziehen. Und wir sind staatenlos. Nun, Gott sagt, ihr müsst keine Angst haben. Es ist gar kein Problem. Dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Das ist Prophetie 6. Die Angst ist unbegründet. Ihr müsst keine Angst haben davor. Und wir wissen, im Nachhinein konnten ja alle gehen. Es war effektiv Angst für nichts. Da können wir auch etwas daraus lernen. Spurgeon hat einmal gesagt, 9 von 10 Ängsten, die wir haben, sind unbegründet. Wenn man sich das mal so überlegt, wie viele Dinge uns beunruhigt haben und im Nachhinein war es doch nicht nötig. Ja? Und dann sagt er, und diese 10. Unruhe, die begründet ist, die dürfen wir auf den Herrn werfen. P7, ein Jahr, also ein Jahr mit guter Nachricht. Und wir haben gesehen, genau so ist es gekommen. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht, 24. September 49 bis 11. September 50, gute Nachricht, ihr könnt gehen. P8, ein Jahr mit schlechter Nachricht. Und zwar das nächste Jahr. Und in dem Jahr danach jene Nachricht. Das war das jüdische Jahr, 12. September 50 bis 30. August 51, schlechte Nachricht, ihr könnt nicht mehr gehen. P9, Gewalttat im Land. Der Bibeltext sagt, und Gewalttat ist im Land. Genau in dieser Zeit, 1951, zerschlug die irakische Geheimpolizei die jüdische Fluchtorganisation im Irak. Blutig. P10, Umsturz in dieser Zeit. Der Bibeltext sagt, Herrscher folgt auf Herrscher. September 50, Umsturz, Nuri folgt auf Suwaidi. Ist das nicht erstaunlich? Wirklich jedes Wort können wir nachvollziehen. Wie gesagt, nach dieser Zeit blieben noch Tausende von Juden, etwa 5000, im Irak zurück. Aber dann kam 1963 diese marxistische Ba'ath-Partei an die Macht und da gab es wieder Judenverfolgung im Irak. Und 1967, da verlor ja der Irak den Sechstagekrieg gegen Israel. Und das gab wieder Judenverfolgung im Irak. Der Zorn wurde an den Juden im Irak ausgelassen. 1968 kam die Macht, die Ba'ath-Partei nach einer Unterbrechung wieder neu an die Macht und das gab wieder Judenverfolgung. Übrigens, die Ba'ath-Partei, das ist die Partei, zu der dann Saddam Hussein gehörte. Und diese Ereignisse führten zu neuen Fluchtwellen. Also wieder hat sich dann das erfüllt, Jeremia 51,6, flieht aus Babylonien hinaus und rettet dann jeder sein Leben. Und vor dem Golfkrieg gab es vielleicht noch etwas mehr als 100 Juden in Babylon am Vorabend. Und somit sind wir in der Zeit, wo wirklich die babylonische Gefangenschaft zum Ende gekommen ist.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja. Die Kapitel 11 bis 14.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.